Progressiv trifft konservativ. Das kann ja heiter werden. Der politische Wochenrückblick mit Klartext mit Lilly und CDU-Opa Dieter Breimann.
Ja, guten Abend.
Ich will auf etwas hinweisen, ganz wichtig.
Ja.
Ich habe heute einen Janker an.
Ich sehe es.
Nicht nur Ihnen zu Ehren, sondern es war CSU-Parteitag. Und ich kann auch Janker.
Ja, ich finde, der steht Ihnen ganz hervorragend. Der hat auch hier so eine kecke Applikation.
Ja, keck in Rot. Und ich kann auch CSU, wenn es sein muss.
Ja, sehr gut. Wollen wir gleich über die CSU sprechen?
Nein. Da möchte ich ja direkt. Nein. Ich kann das Erste, was ich erzähle.
Ja.
Wir hatten ja Fraktionsklausuren.
Ja.
Also der Ratsfraktion. Und das ist immer Freitag, Samstags. Und dann redet man so über den Haushalt und was so nächstes Jahr ansteht. Und ich denke dann immer, da müssen viele der CDU-Kritiker in den sozialen Netzwerken mal gucken gehen. Das sind ganz normale Leute. Ja? Viele denken ja, bei uns sitzen nur so Leute mit Verschwörungen und der Friedrich ist so toll. Aber da kam die entscheidende Frage beim Abendessen. Fragt mich wirklich jemand, hör mal, Dieter, du machst doch da dieses Live progressiv, trifft konservativ. So konservativ wirkt die Frau gar nicht. Sie sehen, ich gelte bei denen gar nicht als Konservativer.
Ja.
Wir müssen jetzt mal was dran tun. Also ich muss jetzt mal ein paar konservative Klopper raushauen, damit die mir noch glauben, dass ich konservativ bin.
Oder ich komme das nächste Mal auch mal so in Tracht begebe mich ins konservative Spektrum.
Oh ja.
Ich könnte auch so ein bisschen einen bayerischen Dialekt noch dazu bringen. Und
ja, damit kann
ich. Wobei, ich glaube, das Konservative wirklich, also so richtig nimmt man es mir aber nicht ab.
Ja, mir aber auch nicht. Das ist das Schlimme.
Ja, dann müssen wir uns fast umbenennen, oder was?
Nee, das ist schon okay. Ich habe dann gesagt, ich bin auch einer von euch. Nein, das wissen die schon. Also, aber da, ich fand die Bemerkung lustig. Ich denke, ich muss sie hier mal machen. War aber eher ein Progressiver. Wir haben, also innerhalb der CDU. Wir sind da 25 Leute und da muss man mal sehen, die CDU ist ja so als Volkspartei, wir haben wirklich drei verschiedene Flügel. Ja. Und da gibt es die einen, die denken dann eher so wie ich und dann sind die anderen, die sind dann etwas konservativer. Aber das ist alles okay. Wir sind gut drauf.
Ja.
Bei uns. Hängt natürlich damit zusammen, dass sie so einen tollen Kulturpolitiker haben. Also ich meine, da kann man nur gut drauf sein.
Das verstehe ich.
So kreativ, wie ich bin.
Ja, aber wir kommen trotzdem nicht an Markus Söder heute vorbei, ne?
Nee, ich fand das Ergebnis, also ich habe viel in meinen WhatsApp-Gruppen auch von Leuten, die beim CSU-Parteitag selber war, gelesen, wie er sich da verhalten hat und wie er immer versucht, da bei jedem mal vorbeizugucken und nett zu sein. Er hat wohl geahnt, dass das Ergebnis nicht so toll wird. Nun, ich finde das gar nicht so entscheidend. Bei Markus Söder, mir hat ja sehr, zwei Dinge haben mir sehr gefallen. Das eine ist die sehr klare Positionierung zur AfD und mir hat auch gefallen, dass er endlich mal mit dem blöden Bashing anderer demokratischer Parteien aufgehört hat. Aber bei Markus Söder ist immer das Problem, wir wissen, der hat Bäume umarmt, der hat Bienen geliebt und dann war er mal wieder ganz anders drauf. Das heißt, diese Verlässlichkeit in seinen Äußerungen, wobei was die AfD angeht, halte ich ihn für sehr verlässlich. Aber ansonsten, diese Verlässlichkeit in den Äußerungen, die fehlt schon ein bisschen. Mir. Er ist auch nicht wirklich beliebt in Berlin, wie man so hört, seit Jahren. Aus meinen
Naja, also er
Fraktionen.
verhält sich ja auch jetzt nicht unbedingt immer sehr nett und selbst zu seinen eigenen Frauen in seiner Partei, wie man an dem Ausspruch von der zur Doro Bär gehört hat: Wir erwarten nicht viel von dir, Doro. Also, das
Ist
ist
das
so.
nicht irre? Ich habe das gelesen und habe nur gedacht, mein Gott. Und ich weiß genau, der hat das wahrscheinlich nicht so gemeint und hat dann nachher gedacht, oh je, da hast du wohl einen zu viel draufgesetzt, weil wohl viele das so denken.
Ja, es ist so
Ich.
ein typischer Merz eigentlich. Eigentlich ist das sowas, was man ja irgendwie Herrn Merz zutraut, ne? Dass er so einen Spruch macht. Aber dass der Söder jetzt so, also ich
Auf
meine, auch
den
er ist
Weber
ja
komme ich
gekannt.
gleich. Auf den Weber komme ich gleich noch, weil
Oh
da
ja.
schreibt jemand, Weber ist auch schlimm. Da komme ich noch drauf. Aber ich glaube, bei Friedrich Merz müssen viele Leute jetzt sehen, dass die Heilserwartung, das ist immer ein Problem bei demokratischen Politikern, Heilserwartungen zu haben, also wirklich zu glauben, da muss nur der Richtige kommen und alles wird gut. Das ist übrigens auch ein Thema bei Habeck. Ich sage das jetzt mal kritisch. Da habe ich auch immer das Gefühl, so das Heil, nein. Das Problem ist, Merz galt als der große Wirtschaftsmann und jetzt fällt allen auf, ja, der Merz ist halt jemand gewesen, der im wirtschaftlichen Umfeld gearbeitet hat, als Aufsichtsratsvorsitzender und sonst viel über Wirtschaft geredet hat. Und dann fällt das halt irgendwann auf. Und dann ich gehöre ja zu denen, die Merz jetzt unterstützen, weil ich weiß, alles, was danach käme, wäre viel schlimmer. Aber in diesen Reden immer wieder ein Lapsus. Gestern beim CSU-Parteitag hat er dieser. Nee, man vergisst es ja teilweise. Auch dann dieser Europaspruch, diese Woche. Der haut immer einen raus und hat sich irgendwie sprachlich. Ich weiß es nicht. Und dann kriegt er immer so ein Gesicht, da guckt er immer so, ja, jetzt sage ich. Und dann denke ich mir, nee, merkst, sag es nicht, sag es, und dann sagt er es.
Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, man hat so, also auch bei seiner Äußerung irgendwie mit Europa und America first, und das versteht er. Und wenn sie nicht mit Europa wollen, dann sollen sie doch mit Deutschland. Das war auch so ein Moment, wo ich erstmal gedacht habe, ist das KI? Ich
Ja.
dachte wirklich, so blöd kann doch kein Bundeskanzler sein, dass er sagt, ja gut, komm, dann nur mit uns und lass uns mal diese Wirtschaftsmacht und dieses Gegengewicht, was ja Trump, das ist ja sein ureigenstes Interesse, dass er uns als Europa spaltet, dass der Merz dann sagt, ja, mache ich doch mit, ne?
Wissen, was viel schlimmer ist? Der hat das gar nicht so gemeint. Der wollte in meinen Augen eigentlich was anderes zum Ausdruck bringen, aber es kommt genau das an bei uns allen. Ja, dann nimm doch Deutschland. Ich glaube, der wollte eigentlich sagen, jetzt zieh doch nicht über alle her. Es gibt ja, selbst wenn du mit Land X nicht klarkommst innerhalb Europas, gibt es ja auch Land Y und wir sind aber alle zu. Das war völlig entgleist. Und das ist so typisch Friedrich Merz. Und da hat übrigens jemand gesagt, ich habe das hier, das ist der wahre Skandal. Da müssen wir auch gegen kämpfen. Also diesen Nöppel hier, den man nicht abkriegt. Ich habe hier eine Colaflasche.
Wir können
Coca-Cola,
den
ich weiß.
einmal so drehen und dann kann man den übrigens so dran klicken, ne? Einmal.
Ja, aber.
Ja.
Irgendwie, da hat die CSU recht, das ist ein echtes Thema.
Ja,
Ja, das
passen
ist
Sie auf, dass
unheimlich
Sie nicht Ihr
wichtig.
Auge ausstechen.
Nee, das ist unheimlich wichtig auch. Wir müssen über Flaschenverschlüsse reden. Aber uns fällt ja immer wieder, und das merkt man an diesen Dingen, uns fällt immer wieder auf die Füße, was wir irgendwann mal gesagt haben, wo wir irgendwann mal was mit ausgelöst haben, und das kriegen wir nicht mehr eingefangen. Ich weiß nicht, ob Sie ihn gelesen haben, diesen furchtbaren Liebediener-Artikel von Herrn Döpfner in der Welt. Und es ging, eigentlich muss man dabei immer sehen, Springer hat Politico gekauft. Politico ist eine amerikanische politische Zeitung, hat gar keine hohe Auflage, irgendwas 50.000 in Amerika. Haben jetzt auch in Deutschland eine Ausgabe, machen auch ein ganz gutes Podcast, nicht so gut wie unseres hier, aber ja, dieses Playbook, das ist auch ganz gut, was die machen. Und Politico steht unter enormem Druck in Washington von Donald Trump. Donald Trump, da gibt es irgendwie, und denen müssen wir auch Gelder streichen und, und. Und dann kommt so ein Liebediener, bla bla, Artikel, war bla bla. Dann klassischer, ja, ich bin der Herr Döpfner, ich bin jetzt Herausgeber und ich bin ein ganz toller und ich, nein, wir müssen von dem, dann denke ich, wir sind alle so schlecht, wir sind echt so schlecht.
Nee, man darf ja nicht vergessen, dass der einzige Wachstumsmarkt, den Axel Springer im Moment noch hat, ist ja USA. Und man darf auch nicht vergessen, dass Axel Springer diverseste Beteiligungen bei Online-Plattformen hat. Und wenn wir natürlich als Europa jetzt uns als Gegengewicht zu Amerika sehen und eine digitale Souveränität hätten, was man ja machen könnte, dann ist das Geschäftsmodell von Axel Springer und Matthias Döpfner nicht mehr so durchführbar, wie es aktuell ist. Und genau das ist ja das Problem. Er sagt ja, dass es ein starkes Europa sein soll, aber eben Trumps starkes Europa. Also das heißt ein nicht reguliertes Europa, ein nicht zusammenhaltendes Europa, sondern im Prinzip ein Anhängsel an Amerika, das uns eben die Kohle aus den Taschen ziehen kann, aber eben selber praktisch keine Forderungen stellen kann, weil wir als Gegengewicht gar nicht so eine Macht haben. Und das ist ja eigentlich der Grund. Und da möchte jetzt eben Herr Döpfner mit seinem eigenen Blatt, in dem er sich dort positioniert und irgendwelche Artikel dort reinschreibt, Lobbyarbeit machen, indem er eben genauso libertäre Leute findet, die davon profitieren, wenn Europa eben nicht stark ist. Das Problem ist ganz einfach, dass wir als Volk dann halt wieder die Gelackmeierten sind.
Ja, was, also in meinen Augen ist die ganze Diskussion, die jetzt geführt wird um Europa oder auch das, was wir aus Amerika erleben, aus Russland erleben, ist ja völlig schräg. Ja, das ist auch völlig schräg. Ich habe letzte Woche, glaube ich, schon mal gesagt, ich glaube, die Amerikaner haben gerade angefangen, den Höhepunkt ihrer Macht zu überschreiten mit dem, was sie tun, weil sie jetzt die Verbündeten, was sie immer ausgezeichnet hat, die Verbündeten so tiefgreifend zu verärgern, dass gibt's ja diesen Entwurf, sie wollten da mit Italien und Ungarn, Österreich und noch irgendein Land,
Ja,
wollten
die
sie aus
Länder,
der
die
EU.
sie aus der EU rauslösen wollen, ja.
Polen, Polen, Polen.
Polen,
Ja,
ja.
da muss man sich natürlich Folgendes klar machen. Die Vorgängerregierung in den Vereinigten Staaten, übrigens auch die republikanisch geführten, waren ja immer daran interessiert, eine starke Europäische Union zu haben. Das ist also ein wirklich so dramatischer Wandel in der Strategie, und das kann man auch gar nicht deutlich genug sagen. Das ist eben nicht alles, naja, der macht sich Sorgen. Nein, Herr Trump macht sich nur Sorgen um sich selber. Aber das Schlimme ist tatsächlich, dass es bei uns auf eine, und das nehme ich auch an mir selber wahr, auf eine Verzagtheit trifft, die für mich nicht nachvollziehbar ist. Wo wir hingucken, sind wir selber verzagt, haben wir selber Angst. Nimm mal ein Beispiel. Der von mir sehr geschätzte Peter R. Neumann, Publizist, hat ein Buch geschrieben, Wie Demokratien sterben, ist am King's College in London Professor für strategische Studien. Hochinteressanter und spannender und kluger Mann, sitzt letzte Woche einmal bei Maischberger und einen Tag drauf bei Lanz. Und redet über das, was die geänderte Strategie für Europa bedeutet. Und sagt ganz deutlich, die erklären uns zum Gegner. Ich komme gleich nochmal auf Döpfner. Und erklären uns zum Gegner. Und dann kommt das, was ich entsetzlich fand. Dann kam dieses Beispiel, wir sind ja digital abhängig von denen. Völlig. Wir nutzen alle, also mein Telefon kommt, also wird designt in den USA, gebaut wird es in China. Wir nutzen Instagram, also Meta, USA, wir haben Google und, und. Wir sind völlig abhängig von denen. Dann kam das Beispiel, das zitierte Neumann dann auch, von dem Richter, der am Internationalen Gerichtshof ist und einen Haftbefehl gegen Netanyahu erlassen hat, weil er den für einen Kriegsverbrecher hält. Und in der Folge wurde dieser Mann von allen digitalen Netzwerken quasi abgeschaltet.
Genau, der ist jetzt auf der
Ja,
Blacklist, ja.
Blacklist, kein Amazon mehr, keine Flugtickets mehr, kein
Keine
Banken,
Kreditkarte,
keine
alles.
Kredite. Also hat das bei mir Folgendes ausgelöst: völlige Verzagtheit. Ich habe gesagt, ja, alles entsetzlich. Und dann habe ich mal nachgedacht, wenn wir Europa jetzt wirklich mal etwas selbstbewusster dächten, dann müsste in dem Augenblick kommen: gut, wenn ihr einzelne Bürger, Funktionsträger der Europäischen Union, also gegen die einzelnen Konzerne, glaubt, vom Netz nehmen zu können, dann zahlt er halt 100 Millionen. Ja, wir haben eine solche Marktmacht und sind uns dieser Marktmacht nicht bewusst. Und diese Marktmacht ist ja auch der Grund, dass man uns auseinanderdividieren will, weil man diese Gefahr sieht und wir nutzen nicht selbstbewusst, muss ich auch mir selber sagen, wir nutzen nicht diese Möglichkeit. Wir verzagen, hoch, und alles ist jetzt in Amerika und der Russe kommt. Wir müssen viel selbstbewusster werden und viel lockerer werden.
Wobei ich schon auch sage, ich finde es schon schwierig, wenn man jetzt zum Beispiel mal sagen würde, ich möchte mir ein Handy kaufen, was nicht aus den USA kommt oder aus China. Wird es schon verdammt schwierig. Oder wo die Server nicht über die USA laufen können, weil da muss man ja auch immer bedenken, dass alle Sachen, die eben über die Server jetzt hier laufen, da kann ja die US-Regierung zugreifen. Also das muss einem ja durchaus bewusst sein. Also auch im Hinblick auf diese Geschichten, dass jetzt ja Touristen, die in die USA einreisen wollen, ich glaube, jetzt 5 Jahre ihre Social-Media-Aktivitäten offenlegen müssen. Also ich weiß gar nicht, wie sie das mit diesen Datenmengen überhaupt machen wollen.
Ja, da
Also
muss man, ja, aber da muss man, das sind genau die Momente, wo eine selbstbewusste Gruppe von Staaten sagt, wir zeigen euch einen Stinkefinger. Und ich, für mich, ziehe daraus nur die Konsequenzen, ja, solange diese Gruppe an der Macht in Amerika ist, will ich da auch gar nicht hin.
Also das ist tatsächlich, also ich habe mich ja auch schon ein paar Mal Trump kritisch geäußert, aber auch dann auch mit dem durchaus Bewusstsein, dass ich jetzt erstmal nicht in die USA reisen möchte und ich möchte auch tatsächlich nicht so ein Regime unterstützen. Tatsächlich weder mal als Tourist oder sonst irgendwie. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, es gibt viele, die diese Sehnsucht haben, dass eben Europa selbstbewusst auftritt und eben auch dieses Europe United eben weiter nach vorne getragen wird. Ich fände zum Beispiel auch eine Kampagne für europäische Produkte richtig gut. dass man da eben nicht dieses Made in Germany, sondern Made in Europe mal nach vorne stellt, dass man eben auch so eine bewusste Entscheidung treffen kann als Konsument, so dass man beispielsweise eben da ein Label macht für alle Produkte, die in der EU gefertigt werden und dass ich mir als Konsument dann sagen kann, genau, super, dann kaufe ich das.
Ja, aber sehe ich genauso, aber treffen Sie doch die Leute, auch die Konzerne, können wir ja treffen. Es ist ja ein großer Trugschluss zu glauben, dass die Europäische Union, die Europäische Kommission nicht erhebliche Strafzahlungen veranlassen kann. Und wenn ich mitbekomme, dass einzelne Bürger der Europäischen Union, weil sie in Ausübung ihres wesentlichen demokratischen Amtes im Prinzip persönlich sanktioniert werden, dann muss es Millionenstrafen geben.
Ja, absolut.
Millionenstrafen. Und so, und in dem Augenblick, die kann ich auch durchsetzen. Das sind ja alles, ich glaube gestern, im Spiegel gelesen über den brasilianischen Präsidenten Lula. Mhm. Lula ist einer der wenigen, die sich von Donald Trump überhaupt nicht beeindrucken lassen. Donald Trump hat sich ja für seinen Kumpel Bolsonaro, als diese Haftstrafe kam von 27 Jahren, hat er gesagt, so, und jetzt geht's los. Dann hat er Strafzölle erlassen auf brasilianisches Rindfleisch und einige andere Produkte. Und da hat Lula gesagt, ja, mach doch. Ist doch gar kein Problem. Ergebnis war, dass die Kosten in den Vereinigten Staaten für diese Produkte so hoch gingen und seine eigenen Inflationsbilanz so geschadet hätten, dass auf einmal still und leise wurden diese Zölle beendet und von Bolsonaro war gar keine Rede mehr. Ja. Das heißt, man muss diesen Figuren auch mit der entsprechenden, mit dem Mut entgegentreten, nicht sagen, dieser Donald Trump, du bist eine Dumpfbacke in meinen Augen, du bist ungebildet, du bist ein Immobilienkaufmann, aber ich lasse mir doch nicht von dir erzählen, wie ich hier bei mir zu leben habe.
Ja.
Und gerade da du so eine Dumpfbacke bist, und das geht mir nicht in die Birne. Das geht mir nicht in die Birne, dass wir Europäer geradezu liebedienerisch, ach, da fällt mir direkt das nächste Thema ein.
Ja.
Wie wir auch immer wieder diesen Narrativen der Rechten auf den Leim gehen.
Ja, absolut.
Ich komm jetzt, da habe ich mich auch tierisch drüber geärgert. Als Jurist habe ich mich darüber geärgert. So, in der Ukraine gibt es, weil Krieg ist, keine Wahlen. Keine Demokratie der Welt sieht für den Kriegsfall Wahlen vor.
Ja.
Es gibt im Grundgesetz der Bundesrepublik ganz viele Bestimmungen dafür, wie im Kriegsfalle, wie mit diesem Thema umzugehen ist. Mhm. Das heißt, das, was da in der Ukraine passiert, ist demokratietheoretisch völlig normal.
Ja.
Was passiert, dann fängt Neurechtsdummwelt diesmal, das ist ja nicht nur Deutschland, dann zu sagen, ja, das ist ja gar nicht legitimiert. Der hätte ja gewählt werden müssen. Die Wahlperiode ist abgelaufen.
Ja.
Dann schwätzen da alle so viel drüber, dass inzwischen auch bei uns ganz viele Leute der Meinung sind, ja, warum wird denn der Herr Selenskyj, warum stellt er sich keiner Wahl? Ja, Leute, weil es völlig normal ist.
Ja.
Aber jetzt ist es soweit, dass Selenskyj Angst hat, den Schutz der USA zu verlieren, selber sagt, ja, dann müssen wir halt neu wählen. Es ist grotesk.
Ja,
weil
aber
wir diesen Dumpfbacken-Narrativen
dieses Thema raus. Wahlen war aber ja schon vor ein paar Monaten mal Thema, als Selenskyj bei Trump war und er gesagt hat, dass es eben in der Ukraine aktuell keine Wahlen gibt.
Im Breitband-Finstern.
Und dann sagte Trump damals, ach, das ist ja interessant, wie wenn es Krieg ist, dann gibt es keine Wahl. Also das ist ja, dass er eine dritte Amtszeit möchte und dass es ja schon die Magermützen gibt für seine nächste Amtszeit. Da denke ich mir irgendwie, ist dieser Mann tatsächlich in der Lage, dass er sagt, Ich werde einen Krieg vom Zaun brechen, damit ich Wahlen verhindere.
Ich muss noch mal den Cola-Verschluss zeigen. Ja, aber auch da sind wir zu zaghaft. Also nochmal, Donald Trump ist bei der nächsten Präsidentenwahl 84. Ja, und Donald Trump ist abgesehen von seiner eigenen Blödheit, ja, ist gar nicht in der Lage, die Biologie außer Kraft zu setzen. Das heißt, dem wird das Gleiche passieren wie diesem, wie Biden, ja, der sich ja auch maßlos überschätzt hat und nochmal antreten wollte. Das ist das eine. Und zur Angst so viel. Ich sehe, wenn ich in die USA gucke und gucke mir so Wahlergebnisse an, da sehe ich, die verlieren gerade alles. Jetzt könnte man sagen, bis zur Präsidentschaftswahl ist noch weit hin. Aber es kommen die Midterms. Und wenn die Midterms dazu führen, dass die Demokraten in beiden Häusern die Mehrheit haben, dann ist es mit Trumps Macht vorbei. Das ist Pillepalle. Wir müssen mal überlegen, das könnte so weit gehen, dass man wieder ein Impeachment-Verfahren anstrengt. Das heißt, dieses ganze, mir kommt das immer vor, es gibt dieses schöne Märchen von des Kaisers neuen Kleidern. Und inzwischen kommt mir das oft so vor. Also Trump. Ich sehe den in seinem goldenen Palazzo Prozzo sitzen. Das zeigt schon, dass dieser Typ überhaupt kein Niveau hat. Und dann sitzt er da und macht seine großen Unterschriften. Und ich denke, was machst du Fuzzi eigentlich, wenn in einem Jahr deine Macht vorbei ist? Und wir gucken voller Angst, Donald. Wenn du nicht mit Europa willst, dann musst du mit Deutschland. Nein, verdammte Scheiße.
Nein.
Lasst uns, Entschuldigung, hätte ich nicht
Ja,
sagen dürfen.
nein, ist
Da
wunderbar.
sage ich meinem Enkel immer, nein, das Wort sagt man
In
nicht.
manchem Kontext ist es durchaus angebracht.
Nein, der guckt das hier aber nicht. Aber,
Gut.
da ist er zu jung zu. Da ist er zu jung zu. Aber. Warum sind wir verdammt noch mal nicht in der Lage, selbstbewusster aufzutreten? Und warum haben wir immer Angst? Wir haben Angst davor, wir haben Angst davor und dann passiert das und dann passiert das. Einfach mal ein bisschen mehr Mut. Auch mal
Ja,
die
aber
Klappe aufreißen.
das stimmt schon. Aber ich meine, wir haben das ja auch gesehen bei der Verhandlung von der Frau von der Leyen, die ja da Herrn Trump wahnsinnig viele Milliarden versprochen hat und irgendwelche Unternehmen, worüber sie ja gar keine Verfügung hatte. Und dass wir so und so viel Öl und Gas und was weiß ich alles abnehmen. Daran sieht man ja schon, dass da irgendwie was läuft, wo man sich denkt, warum? Also.
Ja, aber das ist diese, in meinen Augen fehlt es uns historisch an dem Bewusstsein auch unserer Macht. Und ich fand das wirklich hochinteressant, als ich das mit Lula las. Brasilien ist ja nun keine Supermacht, ja. Man muss einfach sehen, ich glaube, dass man diesen Leuten nur dann Respekt abbringt, wenn man ihnen mit Stärke entgegentritt. Ja, das gilt ja auch für Putin, wo wir es zum Glück noch tun. Aber es wird uns nur gelingen, wenn wir denen gegenüber selbstbewusst auftreten und sagen, ja, Donald Trump, kümmere dich um deine Vereinigten Staaten. Wir machen unseren Krempel. Und wenn du das nicht willst, dann werden wir uns wehren. Es geht ja nur ums Wehren.
Ich glaube auch, dass das ja gar nicht so ein kluger Schachzug von den USA ist, zu sagen, man möchte Europa spalten, weil der Raum, der da frei wird, heißt ja nicht, dass der automatisch an die USA geht, sondern es gibt ja immer noch China und Russland. Und sind wir mal ganz ehrlich, also wenn ich wenn ich mir die Welt so anschaue und die Schlagmacht von China und deren Wirtschaftswachstum sehe und wie die wollen und wie die rausgehen, dann gehe ich eher davon aus, wenn Europa tatsächlich fallen würde als Einheit, als Gegengewicht, dann nimmt China diesen Raum ein und nicht Amerika. Und ich bin mir nicht sicher, ob das Amerika wirklich möchte.
Ja, aber das ist ja das, ja, genau, Verhandlungen sollte man auch nicht außenstehend beurteilen. Ich antworte gerade da auf Anwendungen, die sollte man auch nicht von außenstehend so beurteilen. Was ich aber von außenstehend schon beurteilen kann, ist, mit welcher Grundhaltung die Akteure vorgehen. Und die Grundhaltung der USA momentan ist die anderen klein zu machen und Vorgaben zu machen. Ich sage, dass vielleicht ist meine Position in einer einzelnen Situation schwach in dem Moment, aber ich glaube, dass wir viel mehr Stärke haben, als uns das selber bewusst ist. Und jetzt komme ich genau auf das andere Argument. Wir sind 27 und Lula ist nur einer. Also Brasilien ist nur einer. Ja, das ist auch richtig. Wir müssen die europäischen Prozesse grundlegend reformieren. Vor allen Dingen, nachdem wir jetzt seit Jahren merken, wie uns einige ostmitteleuropäische Staaten immer wieder ja, am Nasenring durch die Manege führen. Das sehe ich auch so. Da hätte man auch lange drauf kommen können, aber das ist doch genau das, wie genau bei der Frage des Digitalen. Ich muss anfangen, wenn ich merke, dass diese Abhängigkeit besteht, jetzt auch wirklich selber Eigenes entwickeln. Und dann gibt es eben. Man muss sich nur mal Facebook und Instagram und Twitter und wie sie alle heißen vorstellen, ohne den europäischen Markt. Wir sind der größte Markt. Dann würden auch die einknicken.
Auf jeden Fall, ja. Ich glaube auch, dass man einfach da mal das wagen muss und eben in einer Art und Weise auftreten muss, die eben uns auch gerecht wird. Also das sehe ich total genauso. Die Frage ist ja ganz einfach, wenn jetzt ein Herr Merz oder auch wenn Sie sagen, das ist missverständlich gewesen, wie er es ausgedruckt hat und er wollte eigentlich was anderes sagen, dass er jetzt nicht unbedingt die Einheit unter den EU-Staaten natürlich hier fördert, ne?
Also
Also.
ich lese ja so als Hobby ab und an italienische
Ja.
Zeitungen, also die großen Corriere della Sera und Repubblica. In beiden habe ich, als diese Bemerkung kam, händeringend gesucht. Ist das für die jetzt Thema? Und das war kein Thema. Ich habe interessanterweise auch in beiden Zeitungen, ich habe gesucht, nichts groß gefunden zu der ursprünglichen Planung, die Italien mit den anderen dreien aus der EU rauszulösen. Denn ich glaube, es läuft natürlich auch in Italien. Ich folge ja auch italienischen Konten im Netz. Da folgen diese gleichen skurrilen Diskussionen. Oder da passiert bottechnisch das Gleiche wie bei uns. Aber die Italiener sind, was diese Fragen angeht, mehrheitlich, und das immer wieder bei Angst, genauso stabil wie wir. Und wir haben immer Angst um unsere Demokratie, weil 25 oder 27% Idioten wählen wollen. Dann sage ich immer noch, wir anderen sind viel, viel, viel mehr. Und mir fehlt manchmal das Selbstbewusstsein auch in der Auseinandersetzung. Wir schauen immer dahin und denken, jetzt kommt die Zwangsläufigkeit Und dann kommen sie wieder, nein, da ist gar nichts zwangsläufig. Lasst uns doch alle mal was mutiger sein.
Ja, wobei ich schon auch sage, also wir machen schon gerade auch wirklich viel falsch. Also alleine, dass wir nach wie vor auf Palantir setzen, dass wir diese Software einsetzen wollen, wo wir nicht wissen, was mit den Daten tatsächlich passiert, wo das eine Blackbox ist, wo auch auf diese Daten ja wiederum die US-Regierung zugreifen kann. Das sind lauter solche Dinge, die ich auch, und es gibt europäische Alternativen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist etwas, was ich nicht nachvollziehen kann, wie man eben sehenden Auges, und jetzt sind wir ja beides, also wir lesen Zeitungen und wir sind irgendwie relativ interessiert. Und wenn wir als diejenigen, die hier interessiert sind, irgendwie sagen, das geht nicht und wir müssen eine andere Strategie fahren, frage ich mich, wie Leute, die tatsächlich wesentlich mehr wahrscheinlich wissen als wir und über die Vorgänge wahrscheinlich noch viel im Detail mehr Bescheid wissen, es trotzdem immer wieder machen können.
Ich glaube, das hat auch viel mit Gewohnheiten zu tun. Ich nehme jetzt mal so eine alberne, aber so eine klassische Gewohnheit, weil man sich an diese Dinge so gewöhnt hat. Wenn Sie also im CDU-Umfeld über Rechtsextreme reden, dann werden Sie heute keinen finden, wirklich keinen, der nicht sagt, auch an der Basis, auch in so Stadtfraktionen wie bei uns, wenn Sie keinen finden, der nicht die AfD als Gefahr begreift. Finden Sie nicht. Ja,
Okay.
gibt es nicht. Da gibt es auch keinen, der mit denen was machen will. Aber auch da gibt es dieses Schlüsselmoment, was so typisch ist, dass einige sagen, ja, aber wir müssen natürlich auch über die linksextreme Gefahr nachdenken. Jetzt weiß jeder, ich erzähle das nur als Beispiel für liebgewonnene Gewohnheiten, die wir einfach nicht drangeben wollen. Ja? Wo man sagt, das ist rechts, aber die sind auch gefährlich. Warum bei diesen Demos oder bei dieser Geschichte in Gießen ganz deutlich wieder in dieser Grundtonalität zu vernehmen, dann sagen die einen, guck mal da, und dann sagen die anderen, guck mal da. Und diese Gewohnheiten machen auch unheimlich viel kaputt. Und wir sind auch der Meinung, der Überzeugung, dass wir Europäer der kleine Partner der großen Vereinigten Staaten sind. Und jetzt müssen wir halt mal lernen, dass wir uns anders aufstellen müssen, um vielleicht wirklich Paroli bieten zu können. Und das muss nicht militärisch sein, das muss eben auch wirtschaftlich sein. Und nimm deine CDU nicht so in Schutz und höre auf zu relativieren. Ja, also ich nehme nicht meine CDU in Schutz, ich bin CDU, das ist nun mal so. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, es ist an uns, jetzt letztendlich da was Neues draus zu machen, was aufzubauen. Da sind wir, jetzt komme ich nochmal mit CDU. Da sind wir auch auf die derzeit handelnden Akteure angewiesen. Ja, und es ist, wie es ist. Das kann ich toll finden oder nicht toll finden. Mir wäre Angela Merkel auch lieber, aber jetzt ist es nun mal Friedrich Merz und damit muss ich leben.
Also Sie sagen ja, dass die mit den Rechten eben jedenfalls auf Kreis- oder Kommunalebene eben nicht zusammenarbeiten, wobei es ja da schon andere Sachen gibt. Aber was mich jetzt,
Entschuldigung, ich muss da nochmal eben reingehen, weil auch der letzte Kommentar, man hat mir offensichtlich oder nicht so wirklich zugehört. Ich habe nicht gesagt, dass Linke so gefährlich sind wie Rechte. Ich habe gesagt, dass es diese Schlüsselreize, diese Schlüsselargumentation bei vielen gibt. Und wir müssen einfach nur zur Kenntnis nehmen, dass es sie gibt Ob ich die gut finde oder nicht, darum geht's nicht.
Ja.
Ich rechtfertige nichts, ich weise auf etwas hin.
Ja, es gibt diese Glaubenssätze in der CDU sehr und auch in der CSU sehr
tief verwurzelt.
Genau. Aber was ich eben noch, worauf ich gerne zu sprechen kommen würde, wäre eben dieses Abstimmungsverhalten eben der Konservativen auf EU-Ebene mit den Rechtsextremen. Und das ist ja jetzt nicht nur einmal passiert beim Lieferkettengesetz, es ist jetzt bei dem Entwaldungsgesetz passiert. Und man hat ja jetzt angekündigt, dass nächste Woche wieder mit Rechtsaußen abgestimmt wird, hat Manfred Weber gesagt.
Ja, ich bin jetzt der Letzte, der das rechtfertigen würde. Ich will es auch nicht rechtfertigen und ich finde es nicht gut. Und das Spielen... Also erstens mal ist es ein Trugschluss zu glauben, dass wenn wir über die Europäische Volkspartei reden, das ist ja die Gruppe, in der auch die CDU ist, dass wir nur über die CDU reden. Es liegt also nicht nur daran, was CDU will oder nicht will. Ich versuche nur zu erklären. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben auf Ebene des Europaparlaments ja drei Gruppierungen, drei rechtsextreme Gruppierung. Wir haben einmal diejenige, wo die Fratelli d'Italia von Meloni drin sind und. Dann haben wir die, wo das, ich glaube, das Rassemblement ist in einer anderen Gruppe, ich blicke da schon gar nicht durch. Und dann gibt es noch die, wo AfD und Orban und so drin sind. Das heißt, die Frage ist, kann ich automatisch mit meinem deutschen Ansatz das immer so erklären, dass ich sage, naja, wenn die jetzt im Europaparlament mit abstimmen gegen eine Mehrheit rot, grün, schwarz, in unserem Sinne schwarz, da fehlt mir der Überblick. Ich bin da aber auch nicht bereit, direkt wieder diesen Erregungsmechanismus anzuwerfen, weil er uns nicht weiterhilft.
Aber es ist doch so, dass also die EU wird nichts abstimmen, der Manfred Weber wird nicht für irgendwas abstimmen, wenn er nicht das vorher mit Merz geklärt hat.
Also ich glaube, dass Weber... spielt ja vor allen Dingen witzigerweise in der CSU, muss man auch sagen. Er hatte ja das beste Ergebnis.
Ja. Ja,
das fand ich sehr interessant. Er ist ja Gegenspieler von Söder. Ja. Und die Frage, die ich mir stelle, was ich viel schlimmer fand, ja, weil ich, da bin ich jetzt von diesen Symbolismen mal weg. Ja. Was ich viel schlimmer fand auf europäischer Ebene, ist das Aus vom Verbrenner aus. Weil das ist anders als übers Lieferkettengesetz. Da bin ich wahrscheinlich inhaltlich sehr nah bei Manfred Weber, inhaltlich. Ich sage nur, das ist wirklich schädlich. Und wir machen wieder den Fehler und sagen, jetzt reden wir darüber. Die haben da abgestimmt mit denen. Jetzt steht für mich fest, die CDU will eine Zusammenarbeit mit der AfD. Das ist so verkürzt. So kommt das bei mir an.
Ja.
Ich kann es ja nur so sagen.
Ja, das ist schon...
Empfängerhorizont.
Also aber man muss schon sagen, also ich meine, das erste Mal ging Aufschrei durch die Reihen und alle haben sich aufgeregt. Das zweite Mal von dem Entwaldungsgesetz hat man eigentlich gar nichts mitgekriegt. Und jetzt beim dritten Mal kündigt der Herr Weber sogar an. Also das ist schon ein Abfallen dessen, dass
unser Herr,
ja okay, jetzt haben wir uns dran gewöhnt, jetzt stimmt halt auf EU-Ebene die Konservativen mit den extrem Rechten ab. Das darf man ja nicht vergessen. Es sind ja keine Rechten, es sind Extremrechte.
Ja, jetzt kommen wir aber zu dem Punkt. Also daran sehen Sie das. Also wenn Sie mir was von Entwaldungsgesetz sagen, mea culpa, ich weiß gar nicht, worum es geht. Habe ich noch nicht von gehört. Muss ich mich also eher schlau drum machen. Lieferkettengesetz sagt mir sehr wohl was. Da habe ich auch wieder dieses im Vorfeld, dieses furchtbare Hin und Her, dass die einen sagen, nee, ihr könnt ja nicht mit denen. Und dann sagen die anderen, ja, wenn ihr glaubt, dass wir nicht mit, dann können wir. Ja, das habe ich mitbekommen, fand ich jetzt auch nicht toll, wobei ich auch das Lieferkettengesetz anders als viele andere in der Form, wie es da ist, nicht toll fand. Ich will aber, und das, weil das hat wirkliche Auswirkungen, mal über das, ist ja nicht abgeschafft worden, aber gut, ich will über das Verbrenner aus nachdenken. Ja. Das sind Fragen, die jenseits aller Symbolik tiefgreifende Auswirkungen haben.
Ja.
Und da.
Ja. Wissen Sie, was Manfred Weber studiert hat?
Nee, im Zweifel Jura.
Nee. Er hat an der FH München Ingenieurswesen studiert mit dem Schwerpunkt physikalische Technik.
Nein.
Ja.
Vielleicht kann er uns erklären,
Manfred Weber weiß genau, dass ein hocheffizienter Verbrenner ein Oxymoron ist. Das ist doch. Und er feiert es. Er feiert es in dem Bild, wo die Leute auf nur Männer auf Stühlen des letzten Jahrhunderts sitzen, um eine Technik, die jetzt wieder aus dem letzten Jahrhundert künstlich am Leben gehalten wird. Wo ich mich frage, was ist es? Erst jubelt er darüber, dass Europa der Innovationsstandort ist und wir sind so glücklich über das Aus vom Verbrenner aus. Wo ich mir denke, sag mal, also es ist jetzt kein Kompliment für die FH München, wenn er da studiert hat, ne?
Ja, ich hab das schon verstanden. Ich denke da eigentlich eher generell sehr politikkritisch über diesen gesamten Politikbetrieb nach, weil wir auch da lernen können, wie Politik nach Symbolmechanismen läuft, die uns nicht weiterhilft. Ich glaube, dass sich irgendwann die Politik und der politische Diskurs abgekoppelt hat von den Bedürfnissen der tatsächlichen Akteure. Sprich von dem, was die Automobilindustrie, denn um die geht es ja, ja, China jubelt, sehe ich auch so, um die geht es ja, die Automobilindustrie, ich glaube, ich habe es letzte Woche schon gesagt, ich hatte vorletzte Woche im Deutschlandfunk da gibt es ja heute auch Studiengänge zu, da habe ich einen Fachmann der Automobilwirtschaft gehört und es war nicht Herr Dudenhöfer und der sagte auch, die Automobilindustrie hat eigentlich nicht das Problem mit dem Verbrenner aus. Die Automobilindustrie im Gegenteil hat ein Problem damit, wenn es keine klaren Richtlinien gibt. Und zwar deshalb, das ist eine ganz einfache Überlegung. Ich bin jetzt als großer Konzern gezwungen, auf der einen Seite die ganze E-Mobilität mit den ganzen Kosten der Entwicklung weiterzuführen. Kostet mich Milliarden. Und jetzt kommt jemand und sagt, ja, und die Verbrenner, die entwickelt es auch nochmal weiter. Sind nochmal Milliarden, die mir fehlen. Und ich glaube, dass viele sehr vernünftige Lenker von großen Autokonzernen das auch immer wieder gesagt haben. Die gesagt haben, natürlich brauchen wir klare Marschroute und. Aber die verzagen auch vor der für mich ja nachvollziehbar, da verstehe ich ja sogar Verzagtheit, wenn ich erlebe, ich habe ein Unternehmen, das baut auf einer bestimmten Technologie auf, ist mega erfolgreich über Jahrzehnte und jetzt kommt die Transformation und die haut so rein, dass ich auf einmal alles überdenken muss und dass ich dann vielleicht denke, naja, wenn wir so ein bisschen was und dann rede ich mir selber den hocheffizienten Verbrenner schön. Ich weiß es nicht, ich verstehe es auch nicht. Und ich finde es schlimm, ich finde es schwierig.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht, dass die Automobilindustrie da nicht einfach selber sagt, nee, jetzt transformieren wir und das aber auch schon vor ein paar Jahren das eben schon gesagt hat, weil wir kennen das ja. Also wir kennen das von Nokia zum Beispiel, die mal den Handymarkt dominiert hat und jeder hatte Nokia und auf einmal waren sie weg. Und das ist ein Phänomen, das gibt es immer wieder, dass eben Unternehmen, die nicht diese Transformation mitmachen, dass die vom Markt verschwinden. Und ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Aus vom Verbrenner aus, die eben der deutschen Automobilindustrie jetzt vermeintlich Zeit verschafft haben, eigentlich der Sargnagel für die deutsche Automobilindustrie ist, weil die schon vorher nicht diesen Druck gespürt haben, sondern immer wieder durch Subventionen eben sich da durchgemogelt haben. Alle waren schockiert, dass Porsche aus dem DAX geflogen ist und dass sie eben nicht solche Sachen gemacht haben wie ein Elektroauto, das für die Masse geeignet ist. Und der Witz ist ja, dass Audi ja ein Auto, ein sehr gutes E-Auto für unter 10.000 Euro hat. Das kommt aber nur im chinesischen Markt raus.
Ja, jetzt müssen wir Folgendes sehen, dann fängt es wieder an, ich brauche ja auch die Wertschöpfung in Europa. Mir hilft es ja nicht, also kann mal als Beispiel aus dem persönlichen Bereich, als ich jetzt ein neues Auto mir gekauft habe, Anfang des Jahres war mir klar, Stromer. Ja, und dann denkt man, dann gibt es so verschiedene Kategorien, über die man nachdenkt, also die für mich spielte eine Rolle, es sollte in Europa produziert sein, es sollte nicht Elon Musk sein und sollte am besten ein europäischer Konzern sein. Und dann ist die Auswahl nicht so besonders hoch, weil nämlich die meisten, auch die europäischen Konzerne, die E-Autos in China produzieren lassen. Es hilft mir also nichts, wenn ich sage, ich kaufe mir einen BMW und der wird in China produziert. Das ändert sich gerade. Also gerade Mercedes und BMW haben zwei neue Fahrzeugplattformen für die E-Mobilität aufgebaut, wo die Fachleute, ich bin kein Fachmann, sagen, das ist top of the top, auch im Vergleich zu dem, was es aus China gibt. Ja, die aber, und jetzt kommt der Fehler, genau wieder in dem oberen Markt ansetzen. Ja, sie durchdringen den Markt von oben. Ja, erst die teuren, wie man das früher bei diesen Luxus-Extras gemacht hat. Als ich anfing, Auto zu fahren, da gab es Airbags nur in der Mercedes S-Klasse. Ja? Und dann gab es, so was es da alles gibt, gab es erstmal nur da. Und genau diesen Mechanismus haben sie genutzt bei der Durchdringung des Marktes mit E-Mobilität und haben alle den Fehler gemacht, dass sie in meinen Augen den massentauglichen Markt nicht bedient haben. Mhm. Aber ich sage heute auch, ich stand jetzt neulich an der Ladesäule, stand ich neben diesem völlig, ich finde den so mega, diesem R5. Ja, das ist alles meine Generation. Ne? Als ich Jugendlicher war, da fuhren diese R5s durch die Gegend. Und da habe ich, das ist ja, ne? Die gehen ja, Renault geht ja von der unteren Linie aus dran. Mhm. Und genau das ist der richtige Weg. Und das ist der Weg, den ich mir wünsche. Und dieser ganze Verbrenner-Mumpitz, das sind auch wieder Narrative. Diskutieren Sie mal mit Verbrennerfreunden. Das ist zum Piepen. Das ist echt zum Piepen.
Ich kenne das, wobei ich jetzt auch Leute kenne, die wahnsinnige Verbrenner-Fans waren und die jetzt sich irgendwie völlig über, meines Erachtens, übermotorisierte, aber E-Autos gekauft haben und total begeistert sind. Also und dann sich aber auch nicht mehr daran erinnern, dass sie ja total die Verfechter der Verbrenner waren. Ne? Also ich fände es ja zum Beispiel witzig, wenn wir einfach sagen würden, es gibt jetzt ein Tempolimit für Verbrenner, dann hat sich das glaube ich, erledigt.
R5 und R4 gibt es beide wieder. Als E-Auto sind beide auch relativ günstig und ich nehme noch mal ein anderes, ebenfalls in Europa, glaube ich, vollständig produziertes Fahrzeug, das ist der Fiat 500. Mhm. Wenn man heute einen Verbrenner 500er neben E-500er stellt, da ist der Preisunterschied nicht mehr so hoch.
Ja.
Ja, ich weiß es jetzt nicht genau. So, wenn ich jetzt die ganzen Haltekosten und sehe, das ist ja extrem günstig, die Dinger zu fahren, wenn sie dann einmal im Betrieb sind, dann fragt man sich natürlich schon, warum hängen die immer alle noch an diesen Stinkekisten?
Ja.
Ich weiß es nicht Denn jeder, den ich kenne, das ist natürlich, deshalb sage ich, man dringt von oben durch. Ne? In meinem Umfeld fahren immer mehr Leute elektrisch.
Hat nicht Ihr Sohn jetzt auch ein
Elektroauto? Ja, ja, ja.
Und?
Der kriegt jetzt ein Elektroauto. Und der hat mir eine Woche vorher noch erzählt, du mit deinem Elektroschrott. Ich freue mich. Ich kommentiere das auch nicht, ja. Weil dann macht das vielleicht noch rückgängig. Ich nehme das zur Kenntnis.
Also wir sind gespannt auf den Erfahrungsbericht Ihres Sohnes dann, ne?
Ja, ich auch. Ich auch. Und weil, ja, es ist einfach angenehmer, da braucht man nicht drüber zu reden. Wir sind total happy damit. Nicht happy, womit sind wir denn nicht happy? Was war denn richtig doof? Dieser schleimige Artikel vom Döpfner.
Ja, ja, vielleicht müssen wir noch ganz kurz, es ist jetzt sehr unweihnachtlich, irgendwie auch wieder mal darüber reden. Also heute in Sydney gab es einen Anschlag.
Riesig.
Ja. Es wurde gerade ein Anschlag wohl in Dingolfing auf einem Weihnachtsmarkt verhindert, wo auch ein Anschlag geplant worden ist. Und ich habe ja auch ein Video dazu gemacht, auch der Bundesnachrichtendienst warnt eben im Wahljahr 2026 vor wieder vermehrten Anschlägen und Desinformationskampagnen.
Ja.
Was macht man denn da?
Ja, das Problem ist eine Ansicht. Ich habe einen übrigens gar nicht dazu gehörenden, zu diesem Thema, aber ein Interview gelesen in der Zeit mit einem ehemaligen Pressefotografen des Hamburger Boulevardplatz Mopo, die Morgenpost. Mhm. Von der SPD im Übrigen, war ja immer ein großer Medienkonzern. Und der erzählte dann, wie er immer überall so besonders schnell an diesen Tatorten war und sagte dann was ich ganz interessant fand. Er sagte, ja, man müsse sich natürlich überlegen, in 70er und 80er Jahren wäre ja die Kriminalität, zumindest in Hamburg, das gilt aber auch für andere Städte, viel höher gewesen als heute. Mhm. Das Bewusstsein bei den Leuten, und das ist das Schlimme, das Bewusstsein bei den Leuten ist aber genau das Gegenteil. Ja, also wir wissen, ich weiß das jetzt von meiner Stadt, 275.000 Einwohner, wir haben hier Brennpunkte, wir haben Problemgebiete, ohne Frage. Aber das ist hier relativ sicher. Ja, ja. Also Opfer von Tötungsdelikten, ich glaube ein oder zwei im Jahr, und das ist dann meistens Familie, dann reden wir über sowas wie Feminizide oder so. Ja, wir reden über eine relativ sichere Umwelt, ja, die aber empfunden wird als total unsicher.
Ja.
Ja, also total, also alle Leute, wenn ich mit meiner Frau rede, warst du schon da, wieder und da und dann ist da. Und die fühlen sich alle total unsicher. Und dann kommt dieser Spruch, als Frau kann man heute nicht mehr im Dunkeln über die Straße gehen. Das ist völliger Quatsch. Das ist so ein Quatsch.
Also ich
da
glaub,
passiert nichts.
Ja, also ich meine.
Toll, toll.
Ja, also ich glaube, es ist tatsächlich heute nicht gefährlicher als früher, im Gegenteil, weil wir viel ja auch in die Sicherheit investiert haben. Aber das, was natürlich uns alle wahnsinnig macht, ist die ganzen Informationen, die wir überall haben. Und natürlich ist es so, dass wir jetzt en minute sofort erfahren, in Sydney ist was passiert. Dann erfahren wir, was vielleicht irgendwie in Dingolfing hätte passieren können. Und dann kommt noch dazu, dass natürlich dort immer wieder eine gewisse Angst geschürt wird von Kräften, die das ja durchaus pushen wollen, ja, diese Angst, die ja mit Angst Wählerstimmen fangen. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn ich auf den Weihnachtsmarkt gehe, ist die Gefahr, dass ich auf dem Weg in meinem Auto dort ums Leben komme, wesentlich größer, statistisch gesehen, als wenn ich dann auf dem Weihnachtsmarkt angekommen bin. Oder dass ich, wenn ich rauche oder wenn ich Alkohol trinke oder im Haushalt, tatsächlich ist in meinen eigenen vier Wänden, insbesondere für mich als Frau, ist tatsächlich wesentlich gefährlicher als draußen. Also wenn wir mal da rein logisch vorgehen würden, dann dürfte das überhaupt kein Thema in den Medien sein. Da müssten ganz andere Sachen ein Thema sein.
Entschuldigung, alle
Ja.
Kommentatoren hier haben völlig recht. Es sind Bots, es ist die Bild, es ist dieser ganze Müll.
Ja.
Und ich sag mal, ich geh noch weiter. Wenn wir uns mal, es hat neulich ein Journalist, der ist ja auch bei Instagram, der macht immer ganz gute Beiträge. Der hat das so schön gesagt, er sprach so über die wirtschaftlichen Zahlen und wie es uns und wie wir uns selber wahrnehmen. Das ist wieder die Verzagtheit. Deutschland am Ende und alles ist vorbei und. Und er verglich das dann mit Amerika und die Amerikaner, die ja auch sagen, die Europäer sind wirtschaftlich am Ende. Und sagte dann, ja, wenn man mal die Amerikaner vergleicht, dann die Zahlen von West Virginia mit der Bundesrepublik, also mit Deutschland. Und dann sind die beim Bruttosozialprodukt, also beim Bruttoinlandsprodukt besser. Das gilt jetzt aber wirklich nur für West Virginia, Washington, da diesem Bereich. Da sind die besser, aber es gibt natürlich auch noch andere Zahlen, in denen sich dass die wirtschaftliche Prosperität zeigt,
Ja.
nämlich wie viele Leute haben Arbeit, ja, und vor allen Dingen, dann reden wir doch mal über, und das sagt er so schön, dann reden wir doch mal über entscheidende Zahlen, dann reden wir doch mal alleine darüber, wie viele Leute in West Virginia und in Washington im Knast sitzen, berechnet auf 1000 und dann berechnen wir das mal in Deutschland, dann berechnen wir mal die Anzahl der Tötungsdelikte. Wie hoch ist
Ja.
die Gefahr, Opfer eines Tötungsdeliktes zu werden? Macht es für die Opfer, die das hier werden, nicht besser? Das will ich damit gar nicht sagen.
Ja,
Aber generell sind die Zahlen viel besser
ja.
und wir hängen da verzagt in der Ecke und sagen, Deutschland ist am Ende. Wir sind
Ja,
so am Ende, wenn ich hingehe.
ich habe sowieso das Gefühl, dass wir eigentlich uns viel schlechter die ganze Zeit reden. Das ist so self-fulfilling prophecy. Uns geht so schlecht und es ist alles so. Und dann fängt an, der Mittelstand zu sagen, nee, wir investieren nicht mehr. Dann fangen irgendwelche Gründer an zu sagen, nee, dann gründen wir jetzt nicht. Dann stellen irgendwelche Firmen keine Leute mehr ein. Dann haben wir alle Angst, in die Arbeitslosigkeit zu gehen, weil nämlich der Sozialstaat ist ja so teuer. Wir verfallen in eine selbstgemachte Schockstarre, anstatt mal zu sagen, nein, also als ob uns es je abgehalten hätte, dass Umstände schwierig waren in Deutschland, ja? Sondern eigentlich sind wir unter schwierigsten Umständen nach dem Zweiten Weltkrieg, natürlich, wenn die Basis zerstört ist, alles, was man aufbaut, ist natürlich dann positiv, ne? Aber trotzdem, man kann ja solche Sachen transformieren. Und ich finde es immer ganz schrecklich, jetzt auch mit den, um nochmal auf das Verbrenner auszukommen, wie wenig offensichtlich die Politik unseren Ingenieuren zutraut, da ordentliche Autos für den Weltmarkt zu bauen.
Ja, das hängt aber, das hängt aber nochmal. Das hängt damit zusammen, dass Politik, und das kann ich jetzt nur aus der Innenwelt des Parteienlebens erzählen, nimmt natürlich ja nicht anders wahr als viele andere. Die nehmen dann auch über Presseberichterstattung, über Gespräche mit Unternehmern, die haben aber wieder Eigeninteressen und, wahr, wie es dann tatsächlich ist oder wie schlimm es ist und. Dass das nicht unbedingt der Realität entspricht, ja, das ist ja genau das Problem. Wir reden ja auch die Politik redet alles schlecht. Die sagen, alles
Ja.
furchtbar, alles ganz schlimm.
Ja, aber das ist
Wir
etwas,
können
was
uns
ich Das ist genau das, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Wenn ich als Herr Merz dafür antrete, dass ich der Wirtschaftsking bin und dass jetzt die Politik die Wirtschaft so motiviert, dass es, Gott, was hat er denn erzählt? Steuererleichterungen, die alle vom Wirtschaftswachstum gedeckt sind. Und wir hätten ein Wirtschaftswachstum von, ich glaube, was war es, 20% gebraucht, um das je zu decken, was natürlich eh utopisch gewesen ist. Aber wenn ich mit sowas antrete, dann muss ich doch da vorne stehen als Vorturner sozusagen und die Leute motivieren und sagen, wir gehen jetzt los und wir machen was und wir können was und unsere Autos sind super und das, was China kann, das können wir schon lange und wir so. Und ja, aber nein, aber es wird die ganze Zeit gesagt, es ist schrecklich und unser Wachstum bricht ein und alle Leute, die Leute wollen nicht mehr einkaufen. Das ist alles Katastrophe.
Ganz schlimm. Und wenn sie dann an der Kasse stehen, zahlen sie mehr. Kenne ich alles, kenne die Argumente aus meinem privaten Umfeld, diese Sprüche alle. Aber ich finde, man muss auch mal darüber nachdenken, wenn man das macht, warum passiert sowas? Also wenn ich nehme mal so die klassischen beiden Fälle, wo im Prinzip innerhalb der CDU Einigkeit besteht, dass Fehler gemacht wurden in der Kommunikation. Und zwar, weil wir auch das gewöhnt sind, weil uns das über Jahrzehnte so beigebracht wurde, dass ich gewisse Dinge vor Wahlen erzählen muss, damit ich gewählt werde. In Wahrheit sind aber, nehmen wir mal gerade das Beispiel Friedrich Merz. Er hat Dinge gesagt, von denen er schon zum Zeitpunkt, wo er sie sagte, wissen musste, dass er sie nicht einhalten kann.
Absolut.
Und zwar deshalb, weil er ja nie mit der CDU eine Alleinregierung hinkriegt. Also, die Aussage zur Schuldenbremse und auch die Aussagen am Abend vor der Wahl und auch die Aussagen, wenn ich Kanzler bin, werde ich das und das beenden. Die fallen einem natürlich im Realitätscheck furchtbar auf die Füße.
Ja,
das ist nicht unbedingt mit den Lügen, das ist mir alles zu moralin. Wir müssen doch einfach, wenn wir erkennen wollen, warum passiert das, dann müssen wir uns doch fragen, warum passiert das? Politiker sind über Jahrzehnte dahin sozialisiert worden. Also nimm mal ein Beispiel aus der Geschichte. Und ich bin wirklich nicht verdächtig, den toll zu finden. Hm. Ja? Oskar Lafontaine hat bei der Bundestagswahl nach der deutschen Wiedervereinigung 1990 gesagt, diese Wiedervereinigung wird uns verdammt viel Geld kosten.
Ja.
Und wir sollten überlegen, ob wir das alles so machen wollen. Die SPD hat ein katastrophales Ergebnis deshalb eingeholt. Die Menschen wollten damals hören, blühende Landschaften, was wir übrigens jetzt geworden sind, witzigerweise. Aber im Osten. Aber wir müssen einfach lernen, das ist ein wechselseitiger Prozess, der da abläuft. Und man wird ja auch da rein sozialisiert. Jetzt kann ich Moralin sagen, ja, und machen Sie nicht an die Politik und die CDU. Das läuft leider generell so. Und die ehrlich sind, jetzt kommt Habeck, war mir auch klar, dass Habeck kommt.
Habeck, aber er ist ja nicht gewählt worden, ne? Also ich meine, das ist das Ergebnis. Er ist nicht gewählt worden.
Habeck ist nämlich genau das richtige Beispiel. Habeck hat einen anderen Diskurs versucht, den fand man am Anfang toll. Ich erinnere mich da noch dran, das erste Regierungsjahr haben alle Habeck toll gefunden.
Ja.
Und er ist in seiner Kommunikation sehr konsequent geblieben, bis zum Schluss. Mhm. Ja, das Wahlergebnis können wir uns aber mal angucken. Ja?
Ja.
Und da muss ich mich doch fragen, das ist das, wie Politik erzogen wird. Und dann sagen die, ja, Dann sage ich doch mal lieber dies und das und jenes. Und bei Merz kommt jetzt nur, dass ihm das erstens erst so besonders großkotzig getan hat und ihm das jetzt furchtbar auf die Füße fällt. Jetzt muss er auf einmal feststellen, dann muss er ein Sondervermögen, dann dies und dann das. Und all das funktioniert nicht. Wobei jetzt stehen die Leute da und sagen, du lügst. Der macht nur das, was Politiker über 50 Jahre oft gemacht haben.
Ja, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich meine, das, was Merz gemacht hat, und er wusste schon damals, dass er ein Sondervermögen braucht oder die Schuldenbremse reformieren muss, und er wusste auch schon damals, dass es eben kein Ausgabenproblem ist, sondern ein Einnahmenproblem ist. Also dass es eine schwarze Null gab, die einfach unsere Infrastruktur einfach zusammengebröselt hat. Und dass die schwarze Null halt in den Brücken, in den Straßen, in den Schulen, in dem Gesundheitswesen drinnen steckt. Das wusste er, aber trotzdem hat er es gesagt. Und ich finde es, jetzt wissen wir, dass er gelogen hat, dass er die Unwahrheit gesagt hat, dass er Versprechungen gemacht hat. So. Ich finde es aber erstaunlich, wenn ich mir die Umfragen anschaue, wie wenig der Wähler das immer noch abstraft.
Ja, das ist doch gar nicht so. Wir müssen sich da überlegen, das ist ja nicht so. Wir müssen mal, also, das ist ja so eine der Sachen, die ich immer in der parteilich sage, weil ich den Umgang, also den kommunikativen Umgang mit der AfD von meiner Partei immer falsch fand.
Ja.
Das ist meine Meinung. Ich bin der Meinung, wir hätten deren Themen nie spielen dürfen. Wir hätten ihn nicht stark machen dürfen und, und. Und ich erlebe jetzt, dass genau das passiert, was die Freunde, die Parteifreunde von mir, die ähnlich denken wie ich, und da gibt es auch ganz viele, jetzt natürlich zu Recht sagen, ja, wir haben doch immer gesagt, dass führt in die Verstärkung der AfD.
Ja.
Und trotzdem ist es so gemacht worden, obwohl viele gesagt haben, lasst es bleiben. Denn die Macht der Narrative, und jetzt komme ich zum Lügen, ja, die Macht der Narrative, dass die AfD zum Beispiel genau dieses Narrativ des großen Lügners Merz streut. Damit will die nicht die modernen oder progressiv Denkenden erreichen. Die AfD will andere Leute damit erreichen. Und die erreicht sie auch. Denn es passiert genau das, dass innerhalb unserer Wählerschaft auf einmal Leute sagen, ja, hat er aber auch gelogen. Die hätten vor 5 Jahren noch gesagt, ja, das ist halt so Wahlkampf. Heute sagen die, ach, der hat aber auch gelogen. Und so funktionieren Narrative. Und das ist so gefährlich, in meinen Augen. Und deshalb, alles in meinen Augen hat er Fehler gemacht, viele Fehler, die ihm jetzt auf die Füße fallen. Ja, es ist, wie es ist. Heute würde man anders kommunizieren. Aber Habeck, als ich sage jetzt nur mal jemand, wenn Merz wie Habeck kommunizierte, ob uns das viel mehr gebracht hätte, weiß ich auch nicht.
Ja, also es wäre zumindest nicht authentisch gewesen. Ne? Was meinen Sie denn jetzt, wo das Rentenpaket durch ist? Da haben wir ja alle schon gedacht, die Regierung platzt. Was meinen Sie denn? Hält sie?
Ja, klar. Weil wir müssen es ja eins klar machen, die Beteiligten wissen ganz genau, jeder Bruch der Regierung würde letztendlich beide Parteien betreffen. Es gibt momentan leider keine Alternativen. Ich sage auch parteiintern immer wieder, eine große Alternative haben wir uns selber kaputt gemacht, das haben wir selber verbockt. Leider, weil ich Schwarz-Grün viel, viel charmanter und interessanter gefunden hätte als dieses Dauerschwarz-Rot. Aber es ist, wie es ist. Alle Beteiligten wissen, dass sie abrüsten müssen. Und wenn wir auch in der Kommunikation wieder etwas ruhiger werden zwischen den Parteien, vielleicht bringt uns das ja weiter.
Aber das weiß jetzt Merz auch nicht. Also wenn ich mir seine Rede vom CSU-Parteitag anschaue, auch wenn Herr Söder ja mal ausnahmsweise nicht gebasht hat, Herr Merz, an den ist es noch nicht dran getreten.
Also das war so klassisch. Wir Wir sprachen am Freitagabend dann auch so beim Bier natürlich auch darüber. Und wie gesagt, das wird ja durchaus auch in unseren Reihen kritisch gesehen. Und dann sagte man auch, na, der muss ja mit dem reden und. Und dann guckt man einen Tag später und dann hat er wieder was rausgehauen. Ja, hat er wieder was rausgehauen. Und dieses Rausgehauene wird ja auch ins Zentrum gestellt. Es wird
Ja.
ja nicht gesagt, es wird ja nicht gesagt, Merz hat das und das und das gesagt. Es wird gesagt, Merz, das war die Überschrift, die ich gelesen habe, Merz hat Putin mit Hitler und Merkel mit Chamberlain verglichen. Und dann sitzt man da wieder und sagt, no, nee, bitte, Friedrich. Und das ist so ein bisschen das Problem. Und die Leute erkennen nicht, also in der CDU erkennen nicht, dass die viele Rationale wissen, wir haben momentan keine Alternative zu Friedrich Merz. Und das ist nun mal so. Also es werden alle die, die man sich da wünscht und die man sich vorstellen kann, werden nicht mitten in der Legislaturperiode gegen Friedrich Merz antreten. Es ist ein Trugschluss, das zu glauben. Ja, da wird kein Hendrik Wüst erklären, ich werde jetzt Bundeskanzler.
Nein, also in der, also wenn die, aber falls die Ampel platzen würde, dann wäre er schon derjenige, der dann auf dem Tablett steht, oder ist es der Spahn, der auf dem Tablett steht?
Ja, also wenn Schwarz-Rot nicht klappt, ich glaube im Übrigen die nächsten Schwierigkeiten wird es geben nach den Landtagswahlen im Osten. Da werden viele Diskussionen wieder anfangen. Und sollte darüber tatsächlich, wobei mir auch da die Fantasie fehlt, weil die SPD wird im Osten so katastrophale Ergebnisse einholen, dass die wahrscheinlich, ja, weiß ich nicht, ist auch viel Vermutung, aber ich glaube, dass wenn das so wäre, würde in der CDU keiner zum jetzigen Zeitpunkt zum Königsmörder, die warten alle auf die nächste Bundestagswahl, weil 29 wird neu gewählt und dann. Man hört das auch schon so, ja, der ist ja, Merz ist ja jetzt auch schon so und so alt und. Müssen wir mal gucken.
Ja, ich habe aber tatsächlich irgendwie allgemein in der
Ja,
Mensch.
wir wollen uns alle von Jens Spahn verschonen. Ich mich auch.
Ja, aber es ist ja ein Phänomen, ne? Also bei Jens Spahn ist es tatsächlich so, ich denke mir immer wieder, wieso ist er denn immer noch da? Aber irgendwie ist er ja wie Fußpilz.
Ja, aber der wäre weg gewesen, das kann ich Ihnen sagen. Wenn das Rentenpaket nicht funktioniert hätte, wäre er weg gewesen.
Dann hat Heidi
Weil,
Reichenbeck Jens Spahn gerettet.
nein, das eher nicht, weil die CDU hat ja, auch das da wird gerne vergessen, hat ja die Kanzlermehrheit, hat es ja auch innerhalb der Koalition gegeben.
Das
Aber
stimmt schon, aber ich glaube, die hätte es nicht gegeben, wenn Heidi Reichenegg nicht vorher gesagt hätte, sie enthält sich.
Das kann sein, das kann sein. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, das war nicht ungeschickt. Ich
Ja,
fand das sehr professionell. Ja,
aber
also.
wie sehen Sie es denn als Abschlussfrage sozusagen, weil wir sind ja schon wieder über eine Stunde. Es ist immer so schön, mit Ihnen zu quatschen.
Ach, das höre ich gerne. Ja, mehr davon, mehr.
Und zwar, weil ich habe so das Gefühl, um jetzt mal so eine Rekapitulation
Sag noch was zum Maskenuntersuchungsausschuss. Da sage ich gleich noch was zu. Aber Sie
ja,
fragen jetzt erst.
das, ich
Oder
habe so
soll
das,
ich
oh,
erst zum Maskenuntersuchungsausschuss was
dann sagen
sagen?
Sie was zum
Ja,
Maskenuntersuchungsausschuss und ich
danke.
schreibe mir schnell auf, was ich sagen
Ja,
wollte.
ganz genau. Sie merken sich die Frage und ich sage was zum Untersuchungsausschuss. Dieser Untersuchungsausschuss, der wird immer wieder erwähnt. Liebe Leute, die ihr einen Untersuchungsausschuss fordert. Macht euch doch klar, das hilft gar nichts. Ja, Untersuchungsausschüsse sind immer gleich. Da wird am Anfang dann in der Presse groß drüber berichtet. Dann tagt der Untersuchungsausschuss 2 oder 3 Jahre lang und dann kommt daraus, was wir alle schon wissen. Es wird gar nichts bewirken. Null. Das ist nicht der richtige Weg. Man muss eigentlich mal die Kollegen in Berlin davon überzeugen, ob das so, naja, der wahre Sack der Zwerge ist. Der Jens.
Ja, aber gibt es denn in irgendeiner Art und Weise eine Möglichkeit, einen Jens Spahn zur Verantwortung zu ziehen?
Ja, Sie können, nun ist das ja immer so, machen auch viele Leute gern, die zeigen dann Leute bei der Staatsanwaltschaft an. Die Staatsanwaltschaft wird dann überflutet von Anzeigen gegen Jens Spahn von irgendwelchen Bürgern. Da wird natürlich nichts rauskommen, weil die dann sagen, das reicht alles nicht für einen Anfangsverdacht. Viele der Dinge, die ja vermutet werden, sind ja nicht so gerichtsfest oder das sind ja Vermutungen, an denen vielleicht was dran ist, aber justiziabel ist das alles nicht. Da müsste schon mehr kommen. Da kann natürlich irgendwann kommen, dass irgendein Presseorgan, früher war das ja am besten immer vom Spiegel, dass sie irgendwann da hinter Dinge kommen, von denen wir noch nichts wissen und er dann nicht zu halten ist.
Ja, okay. Ja, also meine Frage ist, wie Sie das sozusagen jetzt professionell sehen. Ich habe so das Gefühl, dass sämtliche Parteien auf dem demokratischen Spektrum, die wir ja in Deutschland haben, so alle so ein bisschen blank in der Antwort sind auf die AfD und auf die Herausforderungen unserer Zeit. Und das ist für mich etwas, was ich so wahnsinnig frustrierend finde, weil ich finde schon, dass uns im Moment einige Dinge ganz gewaltig um die Ohren fliegen, angefangen vom Klimawandel, über die AfD, über jetzt USA, Russland. Und ich finde, mich vermisse da so eine Persönlichkeit, die wirklich mal nach rausgeht und da Konzepte und Lösungen für uns als Bevölkerung haben, die ja gefühlt gerade so ein bisschen wie so ein aufgescheuchter Hühnerhaufen durch die Gegend rennt.
Aber es ist, wenn ich habe jetzt auch die 2 Tage in der Klausur wieder darüber nachgedacht, woran liegt das eigentlich, dass Politik, Parteien in den westlichen Demokratien ja allgemein alle unter dem Gleichen leiden. Das ist ja nichts, worunter jetzt nur die deutschen Parteien leiden. Im Übrigen ist es richtig, alle demokratischen Parteien, das sehe ich ganz genauso. Der Schlüssel liegt in dem mangelnden Engagement der Bürger. Ich sage das so, ich darf das auch sagen, weil ich mich jetzt seit 30 Jahren ehrenamtlich engagiere und Zeit dafür dran gebe. Die Menschen regen sich teilweise völlig zu Recht auf, würden gerne zu Recht viele Dinge ändern, aber sie betrachten Politik eher so als Betrieb, den man besucht wie einen Kinofilm, den ich bewerte, aber man ist nicht bereit, selber was zu tun. Das führt nämlich zu Folgendem. Je weniger Leute Politik machen, desto weniger Leute haben wir auch, die wir in die Auswahl stellen können für Mandate, auch in der Partei. Also das ist ein ganz einfaches Rechenexempel. Als ich anfing, Politik zu machen, das ist jetzt lange her, ohne Frage, aber da waren wir in einer Stadt der gleichen Größe, hatte die CDU 6.000 Mitglieder. Mhm. Die CDU hat heute noch etwas über 1.000, die SPD ist noch viel weniger und die anderen brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Das bedeutet aber auch, dass wir wissen von diesen Mitgliedern, die wir haben, kommen 10-15% mal zu Veranstaltungen oder kommen auch zu den Wahlparteitagen. Und von denen sind dann noch mal 10-20%, die wirklich was tun. Mhm. Je weniger Leute ich habe, desto weniger Auswahl habe ich. Mhm. Und das zieht sich durch alle Parteien in den westlichen Gesellschaften. Ja. Das heißt, der Bürger fühlt sich eigentlich nicht mehr verantwortlich für sein Gemeinwesen. Und das führt dann, Sie können Ich nehme ein Beispiel. Ich sitze in einem Beraterkreis unseres Bundestagsabgeordneten. Da sitzen wir zusammen, Unternehmer und so. Und dann geht auch das Geschimpfe auf die Politik los. Und dann sage ich zu einem, der sich besonders hervortat, ich fände es total toll, wenn Sie sich engagierten. Ich sage, kommen Sie zu uns, machen Sie mit, super. Ja. Da kriege ich als Antwort, ja, ich bin doch nicht bekloppt. Ich setze mich doch nicht 3 Stunden da mit Leuten hin, die die Sachen nicht verstehen, um Dinge, die klar sind, zu diskutieren und verschwende damit meine Freizeit. Dann sage ich, so ein bisschen verstehe ich den sogar. Aber wenn das die Grundhaltung ist, wenn die Grundhaltung der Menschen gegenüber unserer Demokratie ist, das ist ein Schauspiel, dem ich zugucke, an dem ich mich aber selber dadurch beteilige, dass ich alle paar Jahre mal wählen gehe, ja, dann darf ich mich
Da ist
nicht
es ähnlich.
wundern.
Ja, aber
Ja,
das ist ja
so
auch
ist es.
das Problem, ne? Weil, also das ist ja so ein bisschen Henne-Ei-Problem, dass wenn ich sage, ich gehe nicht in die Politik, weil die, die da halt Politik machen, sind alle blöd, aber dann sind es halt genau die, die blöd sind, die Politik machen. Also das ist, da beißt sich eben die Katze in den Schwanz. Also ich kann ja immer nur dafür werben, zu sagen, dass man in eine Partei eintreten muss. Und das heißt nicht, dass diese Partei perfekt ist, sondern sie muss halt erstmal zu den Grundwerten passen. Und dann kann man von innen raus ja auch durchaus motzen und meckern und kann da von innen raus die Dinge steuern. Aber nur von außen zu motzen und zu meckern bringt halt gar nichts, ne? Also.
Und jetzt genau, Sie haben völlig recht, jetzt kommt das wirklich Komische. Politik machen macht ja auch tierisch viel Spaß. Das ist ja jetzt nicht nur so, dass ich sage, das quält mich. Man lernt unheimlich viele Menschen kennen. Man kommt mit unterschiedlichsten Leuten ins Gespräch. Man ist toll vernetzt in seinen Kommunen. Man hat Spaß, wenn man auch mal abends einen trinken geht mit Parteifreunden. Natürlich sind da auch Leute bei, die mir tierisch auf den Nerv gehen, aber die meisten sind total nett. Da gehe ich dann abends nach so einer Fraktionsklausur, sitzen wir da und trinken da bis 1:30 an einem Hotel bei Bier. Und ja, dann habe ich einen Heidenspaß und dann gehe ich ins Pensum. Mensch, das war aber ein netter Abend. Ja, und die anderen, die sitzen zu Hause und gucken Fernsehen oder Netflix. Leute, geht zu den Fraktionsklausuren, sie sind lustig.
Ich muss aber
Ich
auch
hoffe,
schon.
jetzt haben einige zugeguckt hier. Die gucken ja immer zu, ob ich mich auch gut benehme, meiner Fraktionskollegen, und haben mitbekommen, wie lustig ich es fand, mit euch einen zu trinken am
Ja,
Freitag.
ich muss auch sagen, also es ist Arbeit, aber was ich persönlich, also die sich jetzt noch nicht ganz so lange wie Sie politisch engagiert und zwar übrigens auch aus diesen Gründen, dass ich mir immer gedacht habe, puh, also da sind aber seltsame Leute und ich habe keine Lust, bei irgendwelchen Türen zu klingeln und irgendwelche Flyer zu verteilen. Das ist es ja nicht, ne?
Guten
Das ist es nicht.
Abend.
Aber was ich so großartig finde in dieser jetzigen Situation, die mir persönlich als Mutter von 3 kleinen Kindern auch wirklich Angst macht, und als Freundin von migrantischen Freunden, ja, die einfach teilweise eine doppelte Staatsbürgerschaft haben, teilweise eben keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, wo die Kinder eben offensichtlich nicht deutsch sind, jedenfalls, also nicht deutsche Abstammung sind, wo man Angst ha hat, irgendwie, dass da Repressalien oder sowas in Zukunft auf die zukommen. Und das möchte ich nicht. Und seit ich mich politisch engagiere, also ich habe mich schon immer für Politik interessiert, aber seit ich eben nicht nur darüber rede und mich aufrege, sondern auch ins Handeln gekommen bin, ist meine Hilflosigkeit und meine Ausgeliefertheit, dieses Gefühl dessen, dass ich eh nichts bewirken kann, nicht mehr so präsent. Also
Ja.
natürlich kann ich heute nicht Deutschland verändern, aber ich kann meine kleine Gemeinde hier kann ich was verändern und ich kann im Kreis was verändern. Und durch meine Videos kann ich auch ganz viele Leute erreichen, die mir tatsächlich auch jeden Tag Hoffnung und Mut geben, durch die Resonanz, die ich dadurch bekomme, ja, dass eben unsere Demokratie nicht verloren ist.
Genau so ist das und man lernt ja auch, wenn man es tut, sehr viel darüber, wie Politik abläuft. Also das ist ja das Bohren dicker Bretter. Wenn ich jetzt, habe hier ein Projekt vorgestellt, mein Herzensanliegen in der Kulturpolitik und ich weiß ganz genau, das wird unheimlich viel Bohren dicker Bretter bedeuten. Man kommt auch nicht immer zum Ziel, aber wenn man zum Ziel kommt, freut man sich umso mehr und man erkennt halt, wie Politik läuft. Und wenn jetzt eben schrieb hier jemand was von Vitamin B, da kann ich nur sagen, wer Politik macht, der baut sich genau dieses Vitamin B auf. Wenn egal in welcher Größenordnung ich unterwegs bin, in welcher Stadt, welcher Größenordnung, Gemeinde oder, wenn ich Politik mache, zu Veranstaltungen gehe, mit Menschen rede, dann habe ich selber irgendwann Vitamin B, weil mich ganz viele Leute kennen. Ja. Und diese passive Haltung ist falsch. Wir müssen aktiv selber was tun.
Ja.
Können wir das mal bitte aufschreiben, was wir hier verändern werden? Ja, wir werden viel verändern. Wir arbeiten dran.
Ja. Ich hoffe. Und ich hoffe, dass ich immer Leute auch motiviere, sich zu engagieren. Und wer nicht zu einer Partei will, der kann sich ja auch auf anderem Wege engagieren. Es gibt Vereine, es gibt den Bund Naturschutz, es gibt Greenpeace, es gibt Fridays for Future. Mir fallen natürlich jetzt eher progressive Sachen ein.
Nein, das ist ja auch okay. Sie haben ja völlig recht, wenn ich sage, ich habe überhaupt keinen Bock, mich jetzt irgendwie mit Politik zu beschäftigen, dann kann ich eben auch in Umweltverbänden, in Kulturvereinen, in Museumsvereinen, in Sportvereinen, überall funktioniert dieses Spiel, nur wir machen es immer weniger.
Ja.
Wir ermutigen die alle noch, ja, wir beide. Wir pushen die Parteien jetzt.
Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, am Ende ist es mir auch erstmal wurscht, in welcher Partei man ist, tatsächlich.
Jeder.
Ja, also in den demokratischen Parteien. Also, ne? Also wenn ich von allen Parteien rede, dann rede ich natürlich von demokratischen Parteien und die auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Aber ich finde, dass jeder, der sich engagiert und dort Zeit und Freizeit und Kontakte und Leidenschaft gibt für die Gemeinde, für den Kreis, für die Schule, für die Umwelt, das ist immer eine Sache, die man anerkennen muss. Und das ist auch tatsächlich, kenne ich das bei der, jetzt hier am Ort, jetzt auch bei der CSU an. Also jemand, der sich für die CSU engagiert, finde ich erstmal eine gute Sache, weil der engagiert sich für meine Gemeinde, in der ich lebe. Und das finde ich, auch wenn das jetzt nicht meine Partei wäre, schon als Frau gleich dreimal nicht, aber jeder, der da einen Willen hat, was zu machen, kann ich nur Beifall klatschen.
Die CSU ist ja auch nicht meine Partei. Ja. Das ist meine Schwesterpartei.
Ja.
Und irgendjemand
Eigentlich
hat da
geschrieben... Eigentlich müsste aber Bruderpartei heißen, ne?
Ja, weiß ich nicht. Ich bin ja Ilse Aigner-Fan. Ich habe jetzt irgendjemand schrieb da NGO. Ich habe nur den Begriff gesehen. Ja, wir haben jetzt gerade ganz viele NGOs aufgezählt. Also sie hat Greenpeace aufgezählt, ich Museumsvereine, Kulturvereine, ja. Alles NGOs. Kirchen, alles NGOs.
Ja.
Ja, also das sind so Kampfbegriffe. Ne?
Ja.
Und insoweit, da bedankt sich jemand. Bitte, gerne.
Ja, so. Ja, ich finde es immer großartig, wer alles noch dabei ist. Ich bin ja heute, ich bin schon ein bisschen heiser, aber ich bin ja heute sogar noch ein zweites Mal live.
Boah. Ja. Wow. Yeah.
Ich gehe in ein bisschen fremd.
Oh, 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 oh.
Und zwar...
Oh, oh. Nein,
aber...
Oh.
Nein, 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 nein. Und zwar mit dem Phil. Dafür muss ich jetzt ganz kurz Werbung machen, weil der Politik mit Phil ist ein junger Mann, der vor allem auf TikTok schon eine beachtliche Reichweite hat, aber auf Instagram noch nicht. Und ich bin ja jemand, der immer gerne auch Leute supportet und sagt, Mensch, coole Geschichte, dass ihr was macht. Der hat sich sehr in das Thema Amerika reingefuchst. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich interessiere mich schon dafür, aber ich bin jetzt nicht der Amerika-Experte. Und hat sich auch in das Thema Epstein-Files reingefuchst und eben auch mit der neuen Sicherheitsstrategie und was das für Europa bedeutet und wie man darauf reagieren soll. Also wer heute keinen Tatort schauen möchte, weil da weiß ich ja, Sie sind raus, Sie sind beim Tatort. Aber wer heute keinen Tatort schauen will, bin ich um 20 Uhr nochmal live und wir reden über Amerika.
Viel Glück, guten Podcast. Schönen Rest dritten Advent. Wir sehen uns am vierten Advent wieder.
Ja, das machen wir.
Ja, natürlich.
Ja, ich hoffe, ich kriege ein stabiles Internet. Ich bin nämlich in den Bergen. Ich bin zum
Wie?
ersten Mal.
Oh, wir machen Urlaub.
Ja.
Ja. Oh, wo geht's denn hin?
Ins Allgäu.
Ja, das ist doch nicht. Naja, okay.
Also
Wohin?
es gibt schon hohe Berge auch im Allgäu, aber tatsächlich ist es so, ich hatte jetzt ganz viele Jahre lang jedes Weihnachten volle Bude mit meinen Eltern, mit meinen Schwiegereltern und es war immer ein Riesenfest und ich war danach immer fix und fertig. Und
Kann ich mir
dieses Jahr haben
vorstellen.
wir uns überlegt, dass wir mal das anders machen, weil auch meine Schwiegereltern sich gedacht haben, sie feiern dieses Jahr mal ein bisschen beschaulicher, weil bei uns ist auch immer mit drei Kindern und jetzt auch zwei Hunden etwas wild. Und die gehen in ein Hotel und feiern ein beschauliches Weihnachten. Und da haben wir uns überlegt, da gehen wir doch auch mal in ein Hotel. Und ich bin total aufgeregt, weil ich muss an nichts denken. Ich muss kein Essen einkaufen. Ich muss nicht irgendwie noch dekorieren, machen, tun, sondern wir packen Koffer am Samstag und sind dann ab Samstag im Urlaub.
Das ist super, weil das habe ich auch. War unvorstellbar für mich früher zu sagen, Weihnachten fährt man weg. Und dann waren wir ein paar Mal am Tegernsee und ich fand das toll. Da geht man abends im Hotel essen, das ist alles super. Und nachher geht man an die Bar und man hat genau dieses ganze Tralala, hat man nicht. Und insoweit wünsche ich. Ah, wir sehen es ja vorhin.
Aber
Fünfter
wir sehen
Advent.
uns, weil ich nehme mein Handy mit, ich nehme mein Ringlicht mit und dann, also das müssen wir noch schon machen, ne? Auf jeden Fall.
Wir müssen den Leuten ja frohe Weihnachten wünschen.
Absolut, absolut. Und natürlich ist unsere Aufzeichnung, wenn der Internetgott auch mir hier wieder gewogen ist, lade ich das runter und lade es natürlich auf YouTube rauf für alle, die irgendwie später gekommen sind oder nicht alles sehen konnten oder dies empfehlen wollen. Ne? Wir freuen uns ja auch immer über Empfehlungen, die
Ja,
das noch
cool.
nachhören und nachsehen wollen.
In dem Sinne, tschüss zusammen.
Herr Breitmann, einen schönen Abend.
Ihnen auch. Ciao.
Progressiv trifft konservativ. Das kann ja heiter werden. Der politische Wochenrückblick mit Klartext mit Lilly und CDU. Opa Dieter Breimann. Nächste Folge am 21.12. um 17 Uhr auf Instagram.